Ja, sorry, also wie gesagt, wir müssen jetzt auch am 9. Februar vor Gericht gehen. Das wird jetzt
Ach
hier
du
alles so
Scheiße.
richtig
Ja, da reden
scheiße.
wir dann vielleicht nochmal,
Ja.
wenn die Aufnahme nicht läuft, drüber.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Ich meine, das kann man ja noch, glaube ich, rausschneiden im
Ja, so
ersten.
das lasse ich alles drin. Das ist alles justiziabel.
Ja.
Anzeige
Ja,
ist
genau.
raus. So. Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Podcast der Hey Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey. Hey Mickey. Ich bin Steffen. Ich bin hier der Nerd. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Bei mir geiert sich gerade Daniel einen ab. Guten Tag.
Hallo. Ich mache das eigentlich immer jedes Video, jedem Podcast bringst du was raus, was ich nur noch machen muss.
Das ist jahrelange Erfahrung im Bullshit-Reden.
Ja.
Also das. Ja, wir sind wieder zurück aus der etwas unfreiwilligen Winterpause. Die haben wir uns dann nochmal gegönnt, weil es auch manchmal wichtig ist, außer der Reihe die Batterien aufzuladen oder das Internet wieder empfangbar zu machen, wie es bei Daniel der Fall war.
Ja, also es ist zum Glück so, dass jetzt die Bauarbeiten hier am Ende der Straße beendet sind, jetzt während des ja, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres. Und seitdem ist das Internet auch wieder
Das klingt
stabil.
wie so ein Titel von einem Roman. Die Bauarbeiten am Ende der Straße.
Ja, mal gucken, vielleicht noch ein
Ja,
bisschen länger.
genau. Das können sicherlich viele Leute mitfühlen. Das wird definitiv
Ja,
ein
ja.
Bestseller. Oh mein Gott, schon wieder Bauarbeiten am Ende der Straße. Nun ja.
Ja, vor allem alle anderen Länder würden das wahrscheinlich als
Ein Ende der Straße?
Sci-Fi sehen. Schlechtes Internet? Was ist das denn?
Ist das ein Dritte-Welt-Roman? Worum geht's denn da?
Ja.
So Leute in Afrika irgendwo so
Ja.
im Dschungel, sowas, die haben da schlechtes Internet. Was ist denn
Ja.
da in Deutschland los? Geht so mit dem
Ja, ne?
Smartphone
Kommt hier
LTE
auch
mitten im
noch.
Dschungel, hinten kommt der Löwe an. Also ist das aber wirklich, also man
Ja.
soll natürlich jetzt nicht sagen, in Afrika ist besseres Internet, weil das natürlich auch so ein bisschen Stereotype bedienen ist. Aber wenn Leute aus vermeintlichen Drittweltstaaten, das sind ja keine Drittweltstaaten zum Teil, hier nach Deutschland kommen, beschweren die sich
Ja.
übers Internet. Das ist auch wirklich phänomenal. Also.
Ja, ich hab auch damals mal einen kennengelernt, der kam aus Marokko. Und der sagte auch, auf dem hohen Atlas, und Atlas, da, das sind ja diese Gebirgskette in
Ja.
Marokko, hätten die teilweise besseres Internet als bei uns, wenn man da auf den
Ja.
Berg geht.
Also du musst gar nicht.
Oder auf den
Musst du
Hügel
gar nicht auf den
reicht
Berg
schon
gehen, dann kannst du bei dir
teilweise.
zu Hause sitzen. Internet ist schlecht.
Ja.
Also, naja, es
Ja,
ist ganz furchtbar.
das ist Wahnsinn. Und günstiger
Günstiger
ist
ist
es da
es
auch.
auch, genau. Günstig ist auch unser Podcast, denn der kostet gar nichts. Und wir befinden uns im, so ganz knapp noch im Japanuary, wenn ihr das hört, nämlich dem Monat, wo Podcasts sich auf das japanische Kino beziehen. Das machen wir quasi jeden Monat, aber heute machen wir einen Hashtag dran. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja,
Genau,
genau.
unser Programm bezieht sich jetzt in den 90er Jahren. Wir sind gerade in der 90er Jahre Staffel wieder ein bisschen mehr auf Godzilla und wir sind im Jahre 1994 angekommen bei Godzilla vs. Space Godzilla. Genau. Und im Jahre 1994, bevor ihr aber Daniels tolle Vorlesung der Story-Zusammenfassung hört, habe ich noch ein paar Hausmeistereien zu verkünden. Und zwar ist dieser Podcast inzwischen auch auf Mastodon verfügbar und nicht mehr nur auf Twitter. Ich weiß nicht, Daniel, du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass irgend so ein komischer, reicher Heini Twitter gekauft hat, oder?
Ja,
Ist
ist
dir
mir
nicht
nicht
entgangen.
entgangen.
Und also das wird da echt immer schlimmer. Und deswegen haben wir uns eben auch schon vor 2, 3 Monaten dazu entschlossen, diesen Podcast auch bei Mastodon vertretbar zu vertreten, verfügbar zu machen. Auf jeden Fall haben wir da jetzt einen Kanal. Und der Kanal heißt König der Podcast at Podcasts Social. Der Link ist aber auch schon seit längerer Zeit in den Shownotes, also König der Podcast mit OE. Unter dem auf dem Server, auf der Instanz sagt man, glaube ich, Podcasts Social. Da findet ihr diesen Podcast inzwischen auch und könnt da dann die neuesten News eben dann auch lesen, was diesen Podcast betrifft. Zum Teil bin ich da aktiver als auf Twitter. Also erwartet nicht, dass noch besonders
Oh.
viel auf Twitter passiert.
Ja, oder YouTube.
Ja, YouTube kann man ja zumindest unsere Podcasts sich anhören.
Ja, genau. Genau, habe ich ja das letzte Mal nochmal gemacht, genau, um zu schauen, wie wir in der Vergangenheit waren und was jetzt ist. Also man merkt schon eine Lernkurve bei uns.
Sie steigt seicht an, aber sie ist da.
Ja.
Ja. Wir haben ja noch.
Ja, für mich, also ich ganz ehrlich, ich habe mir auch schon mal andere angeschaut und für mich ist es einfach wichtig. Da hören sich manche einfach nur so an, als wenn die gefühlt, nannte sich das mal, so ein Männerkollegium haben. Also sitzen einfach nur welche mit, da stelle ich mir immer so vor, mit Pfeifen im Anzug und dann reden die da so adäquat mit Fachwörtern über das Ganze. Und dann denke ich mir, das möchte ich gar nicht. Man kann auch einen Film beschreiben, ohne immer nur ernst dabei.
Du wirst lachen, aber es gibt Videoformate, da werden einfach so Marvel-Filme besprochen und da sitzt dann auch einer im Anzug. Und ich denke dann so, was willst du denn von mir?
Ja, genau das. Also Seriosität schön und gut, aber man kann auch mit ein bisschen Humor da
gehen. Also möglicherweise wird dieser Podcast ja durch den Japanery-Hashtag noch von Leuten gehört, die sonst unseren Podcast nicht hören, aber Humor in der Film-Podcast-Szene, da bist du komplett falsch. Also vor allem, was so über sich selber lachen angeht, da bist du komplett an der falschen Adresse. Es tut mir sehr leid. Ich habe da meine Erfahrung.
Ja, deswegen, also deswegen habe ich unsere alten Filme angehört. Da kann man wenigstens lachen.
Ja, manche davon sind wirklich zum Lachen, aber vielleicht auch aus dem falschen Grund, keine Ahnung.
Ja. Ich sag nur Giant Clone.
Ja, also die Filme zum Teil, aber dann auch die Art, wie wir sie aufgenommen haben. Vielleicht gehen wir da nochmal in Medias Res und bügeln da drüber, aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ja, also da gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen Nachholbedarf, aber wir werden mal sehen.
Ja, aber gut, wir haben ja allein jetzt, wir sind jetzt, wie du schon sagst, 1994 jetzt erst und ich glaube bis 2014, wo der zweite amerikanische Film anfängt. Da haut noch mal eben 20 Jahre dazu.
Da, wir sind noch ein bisschen da. Ich habe den die Roadmap habe ich ja mehr oder weniger auch ausgelegt, also eine ungefähre Richtung, wo es hingehen soll von Filmen und sowas. Da ist noch einiges zu tun. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, bevor wir hier alle Viere von uns strecken können und sagen können, macht ohne uns. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erzählen auf jeden Fall. Ja. Und zu erzählen hat jetzt auch Daniel was, nämlich Daniel liest nochmal die Story-Zusammenfassung vor aus der Online-Film-Datenbank. Bitteschön.
Ja. Space Godzilla, der im Weltall aus den Genen Godzillas entstand, steuert direkt auf die Erde zu, um Godzilla zu töten. Dort läuft gerade das Projekt T, mit dem man versucht, Godzilla per Gedanken zu kontrollieren. Parallel dazu hat die UNGCC einen Kampfroboter namens Mogera gebaut, der Space Godzilla aufhalten soll, was sich allerdings als ziemlich schwierig herausstellt. Als sich Space Godzilla in Fukuoka verschanzt, kommt es dort zum Kampf mit Godzilla und Mogera.
Das war's schon. Ja, das ist ja.
Ja, das war die Inhaltsangabe. Knackig. Projekt T bedeutet in dem Falle tatsächlich Telekinese.
Oder eigentlich Telepathie.
Ja, ne? Genau. Also ich habe da noch mit Untertitel gehabt, da stand komischerweise das
auch. Also Telekinese gibt es in dem Film auch nochmal, da müssen wir auch drüber reden. Aber Partie im Sinne von Gedanken und Kinese im Sinne von Bewegung, kinetisch Körper. Ne?
Genau.
Über den.
Ja, da habe ich das vertauscht, da tut mir leid, da habe ich das gerade. Ja. Aber auf jeden Fall bedeutet dieses Projekt T das und.
Wir treffen unsere gute Freundin Miki wieder, die so fein ist, that she blows my mind. Sie ist wieder mit dabei. Also, ich glaube, der dritte Film mit ihr, kommt das hin? Ja.
Ja.
Und sie leitet oder soll eben Projekt T leiten und Godzilla über so einen Knopf im Nacken dann irgendwie steuern. Denn wollen sie ihm auf den Rücken schießen oder irgendwas?
Ja, ich glaube, das ist nicht steuern, das ist ein Verstärker, damit sie besser ihre Gedankenwellen da mit dem verbinden kann.
Ja, also man wird halt am Anfang des Filmes, also erstmal, der Film, wie du schon richtig gesagt hast, fängt halt damit an, dass man Space Godzilla irgendwie durchs All brausen sieht und so eine amerikanische NASA-Weltraumstation zerlegen sieht irgendwie. Das sind so die ersten Eindrücke des Filmes. Und da geht die Action auf jeden Fall schon ordentlich los. Aber das hatte ich in einem Godzilla-Film auch schon lange nicht mehr, dass man wirklich so am Anfang schon so einen kleinen Arschtritt bekommt. Also da hofft man, dass der Film die Energie hält. Das ist sehr vielversprechend zumindest am Anfang.
Genau, ich glaube, da geht auch relativ früh los, dass man schon Mogera sieht. Und wie der dann später auch schon im All gegen Space Godzilla kämpft. Das sieht man auch relativ früh schon. Ich glaube, das sieht man sogar schon. Ich glaube, man sieht nur ein Video davon, wie dieses Raumschiff zerstört wird. Und dann später sieht man, wie Mogera im Weltall gegen Space Godzilla ja, kämpft und verliert.
So, also Mickey wird dann auf jeden Fall auf so eine Südseeinsel verfrachtet, wo die dieses Projekt T starten wollen. Also eben Godzilla diesen Sender, diesen Verstärker in den Nacken rein zu schießen. Und da trifft sie auf zwei so Militärs, du hattest eben gesagt, das sind so Lieutenants. So ein Jüngerer und dann ist da noch dieser Yuki. Und Yuki ist so ein alter, verschrobener Ex-Militär, der es irgendwie auf Godzilla abgesehen hat. Und der hat den ganzen Strand vermint mit irgendwelchen Tränengas und Explosionsminen. Und da wollen sie auf jeden Fall, also falls Godzilla denen zu nahe kommt und irgendwie auf den Strand tritt, wollen sie den dann mit dem kalt machen. Der Erste, der da reintritt, ist aber gar nicht Godzilla selber, sondern der süße kleine Little Godzilla, der so in seinem ersten Auftritt den Kopf so hinter diesem Berg hervorsteht, wie es Godzilla auch in 54 gemacht hat. Das fand ich sehr schön. Ja.
Also der sieht wirklich aus wie Spielzeug. Wie so ein Spielzeug, so mit den großen Knuddelaugen. Und da ist der anfangs ich weiß nicht, der sieht nicht aus wie dieser Minilla, den man davor kannte als Godzillas Sohn, sondern ist ein komplett anderes Modell, andere Figur. Dementsprechend, also die hat sehr große Kulleraugen, was man ja häufiger kennt von Kindern oder von japanischen Animes, dass die ja eher so größere Augen immer haben, zu Proportionen zum Körper und Kopf. Und der ist generell einfach auf sehr, sehr niedlich gemacht. Tatsächlich möchte dieser Yuki ja, der hat ja so ein Blutgründungsmittel da gehabt. Und dieses Tränengas und was du da alles sagst, diese ganzen Minen, die sollten Godzilla wohl dazu bringen, dass er die Arme hebt, damit er die an die einzige empfindliche Stelle von ihm die Achselhöhle reinschießen kann. Da, ja, dafür war das wohl geplant. Und dieser Yuki, das wird aber ja später erzählt, der hat deswegen so einen Hass auf Godzilla, weil im Vorgängerfilm, oder noch früher war das sogar mit Biollante, ich glaube gegen Biollante war das, wo da sieht man einen Soldaten, der mit einer Bazooka Godzilla ins Maul feuert und dann wird da das Gebäude zerstört. Das war wohl irgendwie ein sehr guter Kollege oder ein ziemlich guter Kollege von ihm. Das ist dann wohl so die Geschichte dahinter, dass er da so sauer auf Godzilla ist.
Ich finde das krass, also das soll man dann behalten, fast 10 Jahre ja. später. Also ich habe das nicht mehr behalten. Wir gucken die Filme doch sehr nah beieinander, verhältnismäßig. Da sind keine, was, 6 Jahre dazwischen oder so. Also ich hätte diesen Bezug nicht mehr hergestellt. Vor allem, weil ich ja auch so ein bisschen gewohnt bin, die immer so alleinstehend zu betrachten. Und jetzt sind das halt seit ein paar Filmen, ist das so ein zusammenhängendes Universum. Und ich kriege das irgendwie nicht mehr zusammen. Also das ist mir, welcher Film, der sich auf welchen bezieht und wovon das jetzt die Fortsetzung ist. Du hast gerade Little Godzilla angespielt. Das soll auch derselbe sein wie im vorherigen Film, dieser Godzilla Saurus Junior, der sieht aber komplett anders aus. Und
ja.
So. Also das ist,
ja, es gibt da sogar noch eine Sache, falls sich das interessiert. Da gibt es ja noch einen Dr. Gondo, der da mitspielt. Ja. Das ist sogar der Bruder von diesem, also von dem Soldaten, der damals gestorben ist.
Ja, das habe ich noch mitgekriegt und da kommt doch irgendwann noch die Schwester dazu oder so.
Ich glaube, das ist.
Und die Frau?
Die er ausgebildet hatte, da eine. Ja. Da, also auch sehr nahestehend. Also, da kommen wir auch noch dazu. Also der hat irgendwie gefühlt ein komplettes Universum in Godzilla-Universum
drin. Also, also die Charaktere, die da alle mit reinhängen und auch in diesem Film so diese Storyline von wegen, du hast meinen Bruder getötet, prepare to die. So, in Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die. So ist das irgendwie so ein bisschen. Das nimmt so viel Raum in diesem Film ein. Das hat mich oft auch wirklich gestört, weil es vom Wesentlichen so ein bisschen ablenkt.
Ja, ne? Genau. Weil das Einzige, was ja wirklich dieser Film eigentlich zu sagen hat, ist, es gibt einen Space Godzilla, der kommt auf die Erde, der kämpft gegen Godzilla und fertig. Und dieses Menschliche dazwischen, das ist, wie du schon sagst, das soll man sich mal erstmal 5 bis 10 Jahre später, soll man sich dann alles merken, was da auf einmal irgendein Mensch mal passiert ist. Und das ist dann, wird auch nicht groß gesagt. Das wird nur mal in so einem Nebensatz erzählt oder genannt. Und wo will man das als behalten? Das ist schon wahr, ja.
Und Miki kriegt auf jeden Fall irgendwann, ich weiß nicht, ob es vorher ist oder nachher, ich habe die Chronologie des Films nicht mehr so richtig im Kopf, weil es auch alles so ein bisschen parallel und aber auch so ein bisschen zusammenhangslos passiert, kriegt sie so ein Quest von den Mothra Twins. Die kommen dann so angeflogen in so einem kleinen Mothra, in so einer Mini-Version und sagen, Miki, du musst Godzilla beschützen. Es greift ein Feind an. Und wenn Godzilla tot ist, kann er die Erde nicht mehr beschützen. Und das macht Miki natürlich. Aber das sind zwei Mothra-Twins, die nur sie sehen kann. Zwinker, zwinker.
So, yeah.
Was?
Ja, vor allem sieht man ja vorher, sieht man ja noch, wie Mothra selber im Weltall ist und ganz kleine Mini-Mothras los. So auf einmal Das sind ja Millionen Mofras, ja. Mini-Mofras, die da auf einmal so im All waren.
Und Mothra selber. Dann kommt halt hier, ne? Genau. Mhm. Und Mothra selber taucht im Film gar nicht auf und auch die Cosmo-Twins, wie sie hier auch immer heißen, also die, ich sag mal Mothra-Twins, zum Beispiel die Cosmo-Zwillinge oder irgendwie sowas, ne? Die tauchen am Ende nochmal so auf, das, wir können das auch einfach abkürzen als Element, weil es hat auch wirklich für den Film überhaupt keinen Bezug, keinen Belang. Die kommen dann am Ende nochmal so rein und sagen, das hast du gut gemacht, toll, hier sind deine 50 Rubine Belohnung oder so, keine Ahnung. Ja.
Nochmal einmal die Musik von, wie man, von Link, wenn er da was
genau.
einspielt.
genau das, also wenn du irgendwas gewinnst. Also so ist das halt. Also dieses Mothra-Element in dem Film ist halt auch so Miki wieder so auf dieser übersinnlichen Psychoebene. Ich habe das in einem früheren Film schon mal angesprochen, dass das ein Element ist, ich könnte gut ohne dieses Psycho-Element tatsächlich leben. Ich habe kein Problem mit Science-Fiction, ich habe kein Problem mit Fantasy, aber diese beiden Elemente sind sich definitiv im Weg. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für japanische Filme und Animes zu dieser Zeit. Du hast immer Roboter, du hast immer irgendjemanden mit Psychokräften und es ist immer parallel zueinander. Und man kann sich nicht so richtig entscheiden, was man jetzt erzählen möchte. Möchte man einen Fantasy-Film erzählen oder einen Science-Fiction-Film? Und das kriegt dieser Film meiner Meinung nach überhaupt nicht hin. Und da reden wir dann auch jetzt im Weiteren mal drüber, warum das so sein könnte auch, ja.
Ja, aber das wird ja wahrscheinlich auch häufiger, glaube ich, bleiben. Soweit ich mich erinnere, kommen noch ein paar Godzilla-Filme, wo das auch mit Telepathie sehr oft was zu tun hat.
Hoffentlich werden sie mal irgendwann diese Miki los, aber die ist, glaube ich, noch ein paar Mal dabei, oder?
Ja, die ist auch noch ein paar Mal dabei. Die ist noch nicht so schnell weg. Ich glaube, die ist auch noch in den 2000ern ein paar Mal zu sehen. Ja.
Also
das muss ich nochmal angucken, da habe ich die nicht mehr so gut im Kopf, die Filme.
Das hat mich ein bisschen irritiert auf jeden Fall, dass das wieder so wieder anfängt und so. Jedenfalls schaffen sie das auch tatsächlich, Godzilla diesen Sender einzupflanzen und Miki kann Godzilla auch für eine Zeit steuern, in Anführungszeichen. Ja. Also sie befiehlt ihm so Sachen, er läuft dann tatsächlich.
Genau. Aber dann gibt es ja noch einen anderen, ich glaube, der hieß Ukubo oder Ukubo, das ist auch so ein Doktor, der ist mitgereist mit Miki, der bedient ja diese Senderfrequenz, wie stark da was eingestellt wird und der, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder sonst was, der dreht ja auf einmal diesen Regler auf einmal total nach oben und Miki wird elektrisiert und bricht zusammen im Stuhl. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe davon aus, wenn man später das so sieht, womit er zu tun hat und wer das ist, dass das mit Absicht war. Aber sicher, wie gesagt, ist man da am Anfang nicht.
Da gibt es ja später
soll ich noch. Das schon sagen, was der ist.
Also da gibt es ja später noch das Element mit den Yakuza, aber da kommen wir da wahrscheinlich am Ende nochmal rüber.
Genau. Und da ist der ja auch Mitglied mit oder mit irgendwie von denen erpresst, irgendwas war da auf jeden Fall mit.
Es ist total
wahrscheinlich wahrscheinlich musste er das ja jetzt dort das Experiment scheitern lassen, damit sie die später von der Insel entführen können und dann bei sich bei den Yakuza brauchten, um dann Godzilla als stärkste Waffe der Welt halt zu benutzen. Weil da haben sie nämlich dasselbe Prinzip nochmal versucht anzuwenden bei ihr.
Dann sieht man wieder so ein harter Schnitt. Zum ersten Mal Mugera, der in so einer Basis, in so einem Hangar oder sowas dann gestartet wird. Und das ist wirklich so Evangelion-Style, so ein bisschen sehr militärisch und sowas. Und das ist quasi so die Mecha-Godzilla-Variante von dem alten Mugera aus den 50ern.
Den gab es nämlich schon mal, genau.
Den gab es nämlich schon mal bei den Mysterians. Da ist das nämlich ein böser Roboter, den die Mysterians mitgebracht haben.
Ja, genau. Ja, also man sieht, man nimmt alte Toho-Filme, die haben die selber gesehen und produzieren da immer noch die Roboter-Monster dazu. An sich finde ich das jetzt keine schlechte Idee. Ich habe nur halt das Gefühl, da kommt ja so oft Mecha-Godzilla noch drin vor. Das wird auch in den späteren Filmen noch häufiger kommen. Dass das vielleicht die gesagt haben, das ist jetzt eine Abwechslung, weil die hatten ja gerade erst Mechagodzilla 2, jetzt nochmal Mechagodzilla, wäre schon wieder ein bisschen zu viel und keine Ahnung. Also es ist viel mit den Robotern in den 90ern.
Ist halt auch die Hochzeit der Power Rangers. Die sind zu dem Zeitpunkt in Amerika schon sehr erfolgreich. Diese Mecha-Anime gibt es in Japan seit den 70ern, sind da sehr erfolgreich. Super Sentai, auf denen ja die Power Rangers basieren, sind in Japan auch eine sehr, sehr lange Serie. Die haben ja auch immer diese großen Roboter, mit denen die auf den Kaijus und sonstigen Monstern drauf rumkloppen. Also in den 90ern kommen gerade im Realfilm Roboter auch noch mal gerade so richtig zurück. Das ist echt faszinierend. Und also das auch in Live-Action zu sehen, ich will gar nicht sagen, dass mich das nicht beeindruckt. Ich bin ja selber Fan von großen Robotern, die sich prügeln. Also das ist gar nicht das Problem. Eigentlich hätte mir Pacific Rim richtig gut gefallen müssen, hat er aber nicht. Kommen wir dann hin, wenn es soweit ist, also Pacific Rim, ganz vielen Dank, werden wir hier auch noch irgendwann besprechen, aber wenn es dann soweit ist, aber ich habe da so ein bisschen...
Sonst sagst du einfach pazifischer Rand.
Pazifische Rille.
Ja, oder Rille.
Genau. Rim ist, glaube ich, Rille, glaube ich.
Kann sein, ne? Ja. Obwohl Skyrim auch Rimmelsrand heißt.
Also
vielleicht gibt es mehrere Wörter dafür. Ist ja ähnlich, gibt's ja im Englischen wie im Deutschen für bestimmte Sachen.
Ich hab's immer mit Rille, weil der Film da auch herkommt, aus der Rille. Ich muss ihn vielleicht auch noch mal sehen. Ich habe ihn einmal gesehen. Vielleicht hat er mich damals einfach nicht beeindruckt. Aber werden wir dann sehen, wenn der Film drankommt. Ja, habe ich hier keine Meinung. Ich habe erst dann immer nur die Meinung. Das wird mir so oft gesagt. Aber früher habt ihr in dem Podcast doch das und das zu dem Film gesagt. Und dann denke ich so, ja, aber ich habe den Film seitdem zweimal öfter gesehen. Inzwischen denke ich anders darüber. Ein Podcast ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Also frag mich nächste Woche zu diesem Film und ich denke vielleicht was ganz anderes. Also ein Podcast höre ich seit Jahren. Aber damals habt ihr zu dem Film das und das gesagt. Ich denke so, ja, aber der Podcast ist 2 Jahre her.
Obwohl, ich sag ja, ich habe ja jetzt Ende der Woche jetzt nochmal unsere alten Podcasts angehört. Ja. Das meiste, was ich damals schon über die Filme gesagt habe, die wir jetzt gerade durchgehen, klingt immer noch genauso. Also ich habe mich da so stark haben wir uns da gar nicht geändert über die Meinung der Filme.
Also, ja, ich stell das halt häufig, also gar nicht mal bei den Kaiju-Filmen fest.
Ach so.
Also wir haben ja, ich habe ja schon viele Podcasts aufgenommen, ein paar hundert. Ja. Wir haben ja auch Marvel-Filme besprochen, da warst du zum Teil ja auch mit dabei. Und dann ist mir also von Freunden und Bekannten dann im Gespräch gesagt worden, nee, also ich habe euren Podcast dazu gehört, da hast du was ganz anderes gesagt. Und ich denke so, wie gesagt, das ist voll lange her und ich habe inzwischen ja vielleicht auch einfach mir Gedanken gemacht und bin vielleicht etwas schlauer oder vielleicht auch etwas blöder als vorher, man weiß es nicht.
Oder halt vorverurteilter als sonst.
Ja, das kann natürlich auch sein. Auch. Vor allem, du gehst ja aus so einem, also damals, wenn du dich erinnerst, wenn wir diese Superhelden-Podcasts aufgenommen haben, wir kamen ja zum Teil gerade aus dem Kino.
Ja,
also die haben wir dann
direkt auch nach dem Kino aufgenommen, ohne irgendwas gehört zu haben von anderen Leuten. Ja.
Also als Max noch dabei war, du hast Max ja auch schon angesprochen in den ganz alten Folgen, da kamen wir zum Teil wirklich gerade aus dem Kino und haben den dann, oder vielleicht einen Tag später oder sowas, und hatten gar nicht so richtig Zeit, den sacken zu lassen. Und dann bist du von so einem Actionfilm noch richtig gehypt und denkst so, und dann denkst du da 2 Tage drüber nach und denkst so, nee.
Ja, genau, deswegen habe ich mir den Film jetzt auch erst am Donnerstag angeschaut, damit ich noch ein bisschen Zeit hatte, das so zu verarbeiten, also damit wir da mal ein bisschen weiterkommen. Das ist so, Space Godzilla, der lässt so ein paar, ich hätte fast gesagt, Senderkristalle vorausschießen, die landen auf der Insel, die geben sozusagen die Richtung an, wo Space Godzilla landen soll, und dort landet der dann auch. Und das erste ist, Baby Godzilla sieht Space Godzilla und rennt dahin, weil er denkt, das wäre sein Vater oder Mutter oder was auch immer. Es ist jedenfalls sein Familienmitglied.
Es macht wirklich den Eindruck, als hätte er seinen Onkel getroffen oder irgendwas.
Ja.
Oh, guck mal, den kenne ich. Hallo.
Ja. Genau. Und auch Space Godzilla greift ja erst gar nicht an. Der versucht ja irgendwie, ich denke mal, so versucht zu reden. Man hört ja so ein bisschen das Gebrüll von denen, so ein leichteres, nicht so ein lautes, sondern so Brummen fast. Und erst etwas später haut ja dann aber von der Baby Godzilla ab, weil er wahrscheinlich merkt, oh, den kenne ich gar nicht. Und dann fängt er erst an anzugreifen.
Das ist wirklich so ein. Also Space Godzilla und Godzilla haben eigentlich überhaupt keinen direkten Bezug, die kennen sich gar nicht. Und ich weiß nicht, ich habe nie richtig rausgefunden, ich habe den Film jetzt auch, glaube ich, jetzt für den Podcast zum zweiten Mal gesehen, und ich habe den vorher schon mal gesehen. Also das ist mindestens das dritte, wenn nicht vierte Mal, dass ich den gucke. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was zur fickenden Hölle ist eigentlich Space Godzillas Problem? Wer hat dem morgens in den Kaffee gespuckt? Was ist da passiert?
Ja, also ich kann mir das nur so vorstellen, weil das kommt, glaube ich, in späteren Godzilla-Filmen auch noch mal vor. Vor allem Godzilla 2000 oder so. Also, dass die einfach eine Rivalität besitzen, dass es so gesehen nur ein Godzilla geben darf.
Ja.
So. Und das ist wohl in den Genen mit drin. Und deswegen dementsprechend will er da den auslöschen. Oder wer weiß, vielleicht hat er zu viele schwarze Löcher und weiße Löcher gesehen und ist dadurch bescheuert geworden.
Oder ist noch eins. Oh, ein ganz kleines. Da ist noch eins.
Ja, also. Ja, kann ein bisschen Highlander-mäßig sein, kann aber auch wirklich sein, dass es einfach nur ist, um Action zu haben, der Action willen. Ich meine, bei dem Film Logik zu suchen, ist es.
Weiß ich nicht, ja, aber wir sind...
Ist das schwarze Loch, das wo er reingefallen ist.
Wir sind halt nicht mehr in den 70ern, wo du sagen kannst, hier sind die Außerirdischen mit ihren Sonnenbrillen, wir schicken mal den Ghidorah auf den Hals. Weißt du, das ist für mich, also für mich ist halt Außerirdische mit Sonnenbrillen, die Ghidorah den Menschen auf den Hals hetzen, eine schlüssigere Erklärung ist, hier ist ein böses Monster, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und ich kann halt in den 90ern kann nicht erwarten, dass ein Film mir, auch wenn es ein großes Monster ist, einen Schurken präsentiert, der in irgendeiner Art und Weise eine Motivation hat und nicht einfach nur, wir müssen gegeneinander kämpfen. Das haben sie in den amerikanischen Filmen haben sie das ja auch hingekriegt zu sagen. Es gibt halt diesen Titan Rex oder den König, halt den König der Monster, King of the Monsters. Und da wird halt drum gekämpft und dann verneigen sich die Kaijus vor Godzilla und dann ist der halt der Gewinner. So, das haben die amerikanischen Godzilla-Filme, man kann von denen halten, was man möchte, aber die haben erklärt, warum die Monster untereinander kämpfen. Und das hält dieser Film, ein originaler Godzilla-Film, nicht für nötig. Und das finde ich ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, vor allem jetzt bei dem, weil es halt so richtig raussticht, weil du sagst ja, vorher war es ja wenigstens noch irgendwelche Aliens, die was gesteuert haben oder sonst was, da kommt man so ein bisschen nachvollziehen, aber jetzt vor allem, der ist ja entstanden durch die Godzilla-Gene, die durch Biollante oder durch Mothra, ich würde eher sagen durch Biollante, denn da komme ich gleich nochmal zu, weil diese Gene in ein weißes und schwarzes Loch und immer wieder hin und her mit Kristallen verbunden und dann zu einem Godzilla-artigen Wesen halt geworden sind, zu Space-Godzilla. Wie kann der das denn wissen, dass der in, was weiß ich, Quadrilliarden von Lichtjahren entfernt weiß, auf dieser ganz kleinen Kugel da, in was weiß ich wie viel Entfernung, da ist der.
Ja.
Und wie alt müsste der Typ inzwischen sein, der Space Godzilla?
Ja, das ist genau das Phänomen. Also ich glaube, dass das mit Biollante auch gesagt wird, irgendwann innerhalb der Theorien. Ne?
Ja, vor allem weil als nämlich Space Godzilla stirbt am Ende, oh, Spoiler.
What?
Ja, hört man so ein bisschen, das habe ich jetzt, ich habe mir da extra das nochmal nochmal angehört, zweimal, hört man so ein bisschen den Schrei von Biollante, wenn er stirbt.
Ach, spannend.
Ja, deswegen gehe ich davon aus, die sagen alle, ja, das wäre eigentlich Mothra, die ins All, aber ich gehe davon aus, also es klang nach Biollante, der letzte Schrei.
Okay. But that's just a theory, a film theory. Ja,
genau.
Endcut.
Ja,
genau.
Ja, also wie gesagt, viel kommt da an sich ja auch in dem Film gar nicht vor.
Ja.
Es ist so, Space Godzilla sieht, da ist ein riesiger Turm, das ist für ihn sowas wie eine riesige Batterieladestation. Geht dann dahin, ich glaube, die Stadt ist diesmal nicht Tokio, sondern Fukuoka müsste
das sein. Ja, die treffen sich irgendwo relativ nördlich dann irgendwann, ja.
Ja, genau, das ist ja, ich glaube, aber Südwest-Japan eben, wo so die Ecke
kommt. Aber Japan ist riesig, warte mal.
Ja. Müsste Fukuoka, müsste, glaube ich, irgendwo südnordwestlich da.
Südnordwestöstlich.
Ja, ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Also,
Fukuoka.
Fukuhila.
Das ist tatsächlich sehr weit südlich an der Küstenregion, genau schräg gegenüber ist Busan, also in Südkorea.
Mhm.
Das ist da, wo dieser tolle Zombie-Film spielt, Train to Busan.
Ach, ja,
der ist sehr toll. Mhm. Und das ist mehr oder weniger genau gegenüberliegend im Meer. Das ist tatsächlich sehr weit weg von Tokio. Tokio ist auf der im Grunde genommen gegenüberliegenden Seite dieser Insel und dann in der Mitte. Ich hätte das, ich bin ja unfassbar schlecht im Kartenlesen und Japan hat ja so viele Inseln und da hätte ich also tendenziell gesagt, das ist eine Insel überhalb von, wie heißt denn?
Tokio?
Von Tokio, genau, wie heißt denn diese Insel?
Hokkaido
heißt das. Das ist Hokkaido, genau, das ist der andere Teil.
Ja. Genau,
Nee, Hokkaido ist die Insel da drüber.
Ja, genau, das ist diese ganz große, die so ein bisschen wie Spanien fast aussieht.
Ja, genau, aber Tokio ist nicht auf Hokkaido. Hokkaido ist die Insel da
drüben. Nein, die ist ja auf der Hauptinsel. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die groß heißt.
Das wird mir hier nicht angezeigt. Hier sind nur so japanische Zeichen.
Ich hatte es halt, also ich habe es jetzt nur gesehen, dass das irgendwo südwestlich sein müsste, weil das ganz kurz auf einem Lage bricht. Da steht ja einmal Space Godzilla ist dort, Godzilla rennt dahin und Moguera fliegt dahin. Und da habe ich das nur gesehen, dass es genau auf dieser Ecke sein muss.
Und ich habe das halt, das so gedeutet, dass das eine von den nördlichen Inseln gewesen ist.
Mhm.
Aber Fukuoka ist tatsächlich deutlich näher an Hiroshima beispielsweise.
Ja,
ne?
Ja.
Was ich auch krass finde, dass das dann halt also wieder mit so Nuklearmonstern so nah an Hiroshima stattfindet.
Ja. Ja. Vor allem, Vor allem ist ja die große Bedrohung ja eigentlich Space Godzilla. Aber was macht dieser Yuki, weil er natürlich so einen Hass auf Godzilla hat? Ja. Die fliegen eigentlich richtig gegen Space Godzilla mit Mugera und er fliegt auf einmal links, als er sieht, oh, Godzilla kommt, fliegt er sofort direkt nach Godzilla und beschießt ihn. Dann wird er von seinen beiden Kollegen, diesen beiden Lieutenants, bewusstlos geschlagen und dann fliegen die erst nach Space Godzilla. Was mich da gewundert hat, ist, dass Godzilla selber gar nicht Mugera sofort angegriffen hat und auch nicht irgendwie Rache von dem wollte, weil sie ihn angegriffen haben.
Wir haben einen wichtigen Plotpunkt vergessen.
Ja,
den der Film auch vergisst, am Ende zumindest.
Ja.
Nämlich, dass Space Godzilla noch Little entführt.
Genau.
Also, der saugt ihn in einen von seinen Kristallen und lässt ihn wegschweben. Und
ja.
Also, ich möchte das jetzt nicht so großartig vorwegnehmen, aber so richtig wissen wir dann nicht mehr, was mit Little passiert. Das wird nicht mehr erklärt. Der taucht am Ende noch einmal kurz auf und dann so,
stimmt.
Ne, was ist hier los? Ja. Was ist da passiert?
Stimmt, der wird ja eigentlich nur mit dieser Telekinese eingesaugt, mit diesem grünen Ring. Und dann in diese Stacheln, die vorauskamen. Und dann wieder da wie so in so einem kleinen Gefängnis, wieder da einfach festgehalten. Da wo ich mich auch gefragt habe, wieso greift Godzilla nicht diese Stacheln an und macht die kaputt?
Naja, und auf jeden Fall, Godzilla ist dann auf jeden Fall den Rest des Filmes hart sauer auf Space Godzilla. Und ich könnte das voll nachvollziehen, wenn die Motivation halt eben ist, ey, du hast mir meinen Sohn geklaut. Oder, was ich als Erklärung auch passend gefunden hätte, hätte ich mir nicht gewünscht, aber wäre eine Erklärung gewesen, du hast meinen Sohn umgebracht. So, das ist ja eine, also nach dem Motto, you killed my son, prepare to die. I mean, you go Godzilla. So, ne?
Ja.
Godzilla Montoya.
Ja.
So, das ist auch immer noch mal so eine Frage. Und also dadurch, dass das halt am Ende nicht richtig aufgelöst wird, kann das halt auch nicht als Motivation für den Kampf der beiden dann im kommenden Film sein. Also der Film ist, wie gesagt, unfassbar schlecht den beiden Monstern. Und ich weiß, dass das im ersten Moment albern klingt, großen Gummimonstern eine Motivation zu geben. Aber ich kann das in den 90ern, glaube ich, langsam erwarten, dass man das macht. Und das ist im Biollante, ist das irgendwie schlüssiger. Das ist im 84er, 85er Godzilla schlüssiger. Und auch in den vorherigen, da wo dann Ghidorah das erste Mal kommt, deutlich schlüssiger erklärt worden, warum die Monster jetzt gegeneinander kämpfen. Und das ist nicht einfach nur so, dass zwei Naturgewalten aufeinander prallen. Das könnte man ja auch erzählen. Aber das wird ja auch nicht gesagt. Es ist irgendwas in der Schwebe dazwischen. Und das finde ich sehr schade.
Ja, genau. Ja, die Motivation, ja, dass er seinen Sohn wieder befreien möchte. Ja, man konnte es so ein bisschen ansehen. Also die haben sich da teilweise auch wirklich so verhalten, dass man das sieht, dass er sagt, jetzt reicht's mir, ich verfolge dich. Aber der hat ja gegen Space Godzilla erstmal gar keine Chance gehabt. Der hat ihn da ja, weil der halt durch diese ganzen Kristalle, die überall rumlagen, immer wieder sich auch die Energie, auch später bei dem, ich glaube, das ist so ein das ist das größte Gebäude in Fukuoka, da drumherum entstehen dann auch Kristalle, Menschen flüchten wie immer. Und der lädt sich, Space Godzilla lädt sich dann da immer wieder an diesem Turm auf und verteidigt den mit allen Mitteln, auch wenn später Mugera und Godzilla beide gegen den kämpfen.
Ich meine, man könnte natürlich Godzillas Wut Space Godzilla gegenüber so erklären, dass der halt sauer ist wegen Copyright Infringement. Weil der halt fast genauso aussieht wie Godzilla. Und dann denkt er sich halt, nö, das geht aber nicht. Das ist aus urheberschutzrechtlichen Gründen ist das nicht erlaubt, dass du existierst. Ich mach dich jetzt kaputt.
Ja, genau. Ja, Godzilla macht eigentlich gar nicht so viel wie Mugera. Eigentlich steht Godzilla mehr rum, während Mugera da alles auf die Fresse kriegt, sag ich mal so gesehen. Irgendwann schlagen überall Funken aus der Maschine raus, dann geht das so gut wie kaputt. Dann sagen die im Inneren einfach nur, jetzt drück mal hier, reparier. Und auf einmal sieht das Ding wieder aus, als hätte das noch nie einen Schaden gehabt. Der vordere Teil von Mugera, der sieht, also wenn man sich das vorstellt, so wie aus den 50ern, der hat halt vorne so einen Bohrer und der kann sich auch aufteilen und dann ist der vordere Teil ein riesiger Bohrer, der unter die Erde gehen kann und der hintere Teil verwandelt sich in einfach nur ein Flugzeug oder ein Raumschiff, wie man das jetzt auch nennen möchte. Damit wird, da ist dann der Yuki drin, der versucht damit dann Space Godzilla abzulenken, während die anderen beiden dann unter der Erde sind und die Strukturen von dem Turm ausmachen, um den zu Fall zu bringen, weil solange dieser Turm da steht, kann sich Space Godzilla immer wieder die Energie holen und wird eigentlich gefühlt unbesiegbar sein.
Ja.
Oh ja, wie gesagt, also Godzilla steht in der Zeit relativ nur doof rum. Ein-, zweimal schießt er seinen Strahl und ja, die schaffen es später dann, die Strukturen unten zu zerstören. Dann kommt Godzilla endlich mal in Bewegung, merkt, oh, den Turm, den muss ich eigentlich umkippen. Obwohl ich auch, ich glaube, die hatten das auch im Film so gesagt, Godzilla war, glaube ich, auch der Erste, der gesehen hat, dass dieser Turm ihm die ewige Energie bringt. Wo ich das schon interessant finde, dass Godzilla intelligenter ist als die Menschen in diesem Film.
Ja, ich glaube halt, also du hattest das eben schon mal angesprochen, dass halt nochmal Mechagodzilla eine Wiederholung wäre, nachdem er jetzt schon etliche Male dabei gewesen ist und auch wiederkommt. Und du hast gerade diese Trennung auch angesprochen mit dem Bohrkopf und dem Jet. Das ist natürlich ein bisschen wie Power Rangers. Die sitzen da alle in diesem Cockpit drin, haben diese Helme auf mit diesem großen gelben M vorne als Logo und so. Das sieht natürlich im ersten Moment ein bisschen albern aus. Ich hätte es halt geiler gefunden, wenn sie den anderen Weg gegangen wären und gesagt hätten, wir starten mit diesen getrennten Dingern. Das eine ist so ein Bohrer, das andere ist ein Raumschiff und wir versuchen von zwei Seiten Space Godzilla zu behaken. Und irgendwann sagt dann einer, weiß ich nicht, Megazord verbindet euch und dann verbinden sich die beiden Teile und es kommt Mogera dabei raus. Weißt du, das hätte ich so als Reveal richtig, richtig geil gefunden. Das hätte mir gut gefallen. So bleibt es halt so, dass dieser Roboter, dieser ist ja, Mogera ist ja im Grunde genommen eine Art Maulwurf oder sowas, ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Und der hatte ja im Originalfilm, hatte der ja auch diese Panzerketten, die durch die Gegend gefahren ist. Der hatte ja, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Das ist ein ganz anderes Design.
Nein, inzwischen. Hat der nicht mehr. Genau, das ist ja alles noch mit Raketenantrieb und so. Genau. Tatsächlich kommt ja sowas Minimales tatsächlich auch noch in einem späteren Godzilla-Film vor, wenn da Mechagodzilla mit einem fliegenden Kanonending da zusammen fusioniert.
Genau, das kommt ja auch noch irgendwie. Glaube ich, gegen Destoroyah, glaube ich, ist es der, wo er das macht, oder ein anderer?
Das ist ein eigenständiger gegen Godzilla.
Weiß ich gerade nicht mehr.
Den 2000er müsste der, glaube ich, sein. Okay. Also das ist dann noch.
Ja, den haben wir, glaube ich, schon gesehen. Genau.
Ja.
Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Genau. Aber das ist halt wirklich, du kriegst ein Jetpack. So Jetpack-Bonus oder irgendwie sowas. So Power-Up.
Ja, genau, sowas. genau sowas. Ja, aber wie gesagt, also die kriegen ja hier. Also Godzilla macht dann zumindest wenigstens den Rest der sobald. Jetzt sag ich mal kurz eben rekapitulieren. Genau, Godzilla hält dann mit Space Godzilla, die knallen dann zusammen und Mogera schießt dann seine riesigen Raketen auf die Höcker, die Space Godzilla hat. Das sind so riesige Kristalle. Da schießen die das drauf und zerstören damit dann diese Kristalle auf den Schultern. Und Godzilla macht dann halt Space Godzilla komplett fertig mit dem letzten Rest.
Und parallel dazu findet halt immer dieses Drama in diesem Raumschiff statt. Also da ist immer die Charaktere, da sagt man, wir machen jetzt Godzilla kaputt. Und dann ist da die eine, die junge Frau ist dann dabei, die sagt, ihr habt meinen Meister getötet. Und du hast meinen Bruder getötet. Mhm. Und irgendwie, ich bin der alte knorrige Militär und ich weiß gar nicht, warum ich sauer auf dich bin. Das hat mich auch so ein bisschen an diesen Godzilla-Anime erinnert, wo dieser junge Typ unterwegs ist, die Anime-Serie, die bei Netflix gelaufen ist. Also nicht die neue mit den vielen Folgen, sondern diese drei zusammenhängenden Filme, wo der halt auch die ganze Zeit so sauer auf Godzilla ist. Man weiß eigentlich gar nicht, was ihm da morgens. Also es ist sehr parallel. Also Space Godzilla und dieser Yuki, die sind sehr ähnlich und alle haben sind so sackig auf Godzilla. Und Godzilla sitzt da und denkt so, eigentlich wollte ich nur einen schönen Nachmittag mit meinem Kind auf der Insel haben. Und ihr geht mir hier auf den Sack. Was ist hier eigentlich los? Godzilla kann überhaupt nichts dafür. Der ist hier reingezogen worden.
Ja, genau, in diesem Falle ja. Das ist tatsächlich abzusehen. Aber Godzilla an sich hat ja wirklich nichts gemacht. Ja. Der war ja nur friedlich auf seiner Insel. Keiner hat, der hat nicht, wie sonst immer, der war auch nicht wirklich der Böse, der jetzt durch die Stadt rennt und alles tötet, was da unterwegs ist. Der ist ja, nachdem er da Space Godzilla besiegt hat, ja auch wieder zurückgegangen.
Genau.
Das hat ihn gar nicht interessiert, wie in den anderen Filmen da, wo er immer alles umgebracht hat und getötet hat. Also es ist wieder so ein Wechsel von, ich bin das absolut pure Böse und zerstöre einfach nur alles, was ich Lust dazu habe, zu eher so ein Gemäßigten, würde ich fast sagen. Also es interessiert ihn jetzt auch nicht, was mit Menschen ist. Hier ging es jetzt wirklich nur darum, du hast meinen Sohn gestohlen, jetzt kriegst du was auf die Fresse.
Und es wirkt auf mich so ein bisschen, als hätten sie versucht, Godzilla wieder ein neues Monster gegenüberzustellen. Und auch nicht so richtig gewusst, wie sie das machen. Und dann machen so Godzilla halt ein paar Kristalle an den Rücken und sagen, das ist jetzt der böse Godzilla, so der böse Zwilling quasi. Das hast du im Anime ja auch ganz häufig so. Dann kommt dann eben, weiß ich nicht, nach 150 Millionen Folgen Dragon Ball, kommt dann in Dragon Ball Z plötzlich Son Gokus böser Bruder. Und der sieht auch noch genauso aus wie er, nur mit langen Haaren. Ja. Weißt du? Ja, und du weißt gar, eigentlich haben die überhaupt keinen Beef miteinander, aber der ist halt sauer auf den. Genauso ist das. Ja. Und das hat mich halt aufgeregt, weil es halt so komplett ohne, es ist halt ohne Gravitas. Wir reden ja nachher nochmal über die Kampfszenen, aber die sind eigentlich relativ gut gelungen. Also die Action, die zwischendurch passiert, die ist okay. Das ist, da gibt's nicht viel dran zu meckern. Aber alles drumherum, also ich habe auch noch so zwei, drei menschliche Szenen, die ich dir gleich nochmal ansprechen muss, die mich einfach wirklich ratlos zurückgelassen haben, weil ich einfach gedacht habe, das ist nicht euer Scheiß Ernst. Wieso ist das hier auch noch drin? Der Film könnte eine Viertelstunde kürzer sein. Der ist super lang. Was macht ihr?
Ja. Der ist wirklich, also der ist wirklich gefühlt ziemlich lang. Ja. Also 109 Minuten.
Genau.
Und wenn du sagst, Viertelstunde etwa, ja, so bei 88 Minuten, dann landen wir wieder bei eigentlich das, was ursprünglich bei Godzilla mal war.
Na, ich hab so
88 Minuten ungefähr.
Ich habe eine Version, was 109 Minuten, das ist eine Stunde 49, ne? Kommt das hin?
Ja.
Ja, da bin ich auch ungefähr gewesen. Das sind fast zwei Stunden. Und also die Szene oder die ganze Sequenz, die mich halt wirklich genervt hat, ist, und deswegen finde ich Mickey halt auch so, also ich habe langsam wirklich genug von dieser Figur, die ist halt reines Plot-Device, die hat keine eigene Motivation, die wird von den Mothra-Twins auf dieses Quest geschickt, für das sie am Ende wirklich nur einen warmen Händedruck von denen bekommt. Nichts weiter. Ja. Die ist in Lebensgefahr die ganze Zeit, kriegt das Gehirn gebrutzelt und fast von Monstern zerstampft. Und dann wird sie noch von den Yakuza entführt, liegt dann in so einem, festgekettet in so einem Krankenhausbett und wird gefragt, hey, was mache ich denn überhaupt hier? Was soll das denn eigentlich? Und soll dann eben Godzilla steuern und dies und das. Was will die Yakuza mit Godzilla? Und dann sagt der Yakuza-Typ, naja, Godzilla kontrollieren ist Macht. Wir wollen Godzilla kontrollieren. Und dann kommen die anderen rein und retten sie und der Kollege schmeißt das Bett um und sie ist immer noch in diesem Bett festgeschnallt. Also wirklich als lebendiges Schutzschild, damit man nicht mehr schießen kann. Und der Typ verschanzt sich und schießt und schießt und schießt. Ich glaube, Yuki ist der, der ganz vorne steht und sie retten will. Und dann lässt sie dieses Bett schweben. Und ich habe den Fernseher angeschrien. Ich sag, es ist doch nicht euer scheiß fucking Ernst, dass sie Telepathie kann. Schön und gut. Das hat sie jetzt mehrfach unter Beweis gestellt. Weißt du? Mhm. Das ist okay. Es gibt mehrere Filme mit ihr, wo sie das macht. Das ist etabliert und dies und das. Und auf einmal lässt sie dieses Bett schweben. Und dann ist das halt so weit hoch, dass Yuki unter dem Bett ihm dem Kollegen in den Fuß schießen kann und der fällt um und es ist gerettet. Ja. Dann fragt er, wie hast du das gemacht?
Ja.
Und sie sagt, keine Ahnung, ich habe es halt vorher noch nie probiert. Und ich dachte, das ist nicht euer scheiß Ernst.
Genau das wollte ich sagen, ja. Dieses einfach, ja, ach ja, jetzt kann ich das einfach.
Das ist nicht euer fucking Ernst. Also das ist derartig aus dem Arsch gezogen. Also die ganze Figur in diesem Film ist einfach aus dem Arsch gezogen. Es tut mir so leid. Das ist eine total süße Schauspielerin. Die ist immer so ein bisschen niedergeschlagen, weil sie auch weiß, dass sie instrumentalisiert wird und sowas. Da ist auch viel Drama in dieser Figur. Weil sie hat früher diese Schule gehabt mit den Kindern, die wurden instrumentalisiert und so weiter und so fort. Da ist auch eine Charakterentwicklung und da ist auch ein bisschen Traurigkeit in dieser Figur, Melancholie. Das sehe ich alles. Aber alles, was mit ihr passiert, ist eigentlich so unfassbar dramatisch. Und trotzdem ist es so plot-device-ig. Und sie ist einfach nur eine Spielfigur. Und das finde ich so schade. Und deswegen mag ich diese Figur nicht. Und sie tut mir, also als, wenn es eine reale Person wäre, täte sie mir wahnsinnig leid. Als Filmfigur finde ich sie einfach anstrengend und unnötig. Weil man hätte es anders erzählen können. Man hätte, keine Ahnung, diese ganze Yakuza-Szene hätte für mich in den Film nicht gefehlt. Wir sind hier nicht bei Dinos, Dämonen und Doktoren, aber wenn wir das hier wären, dann wäre das meine Flop-Szene. Also meine Flop und Top, die machen ja mal diese Flop und Top-Szene und sowas. Und das ist meine absolute Flop-Szene, weil ich denke, das geht nicht. Also diese ganze Yakuza-Sequenz bitte raus. Schönen Dank.
Ja, das hätte es auch überhaupt nicht gebraucht. Das hat jetzt den Film einfach nur verlängert und für was? Am Ende stehen sie wieder an dem gleichen Punkt, wie sie davor gestanden haben.
Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man das gebraucht hätte, um auf 90 Minuten zu kommen. Du musst damit ja keine Screentime füllen. Ich kann ja verstehen, wenn man das macht, oh scheiße, uns fehlt eine Viertelstunde, wir bauen noch eine Szene ein. Aber der Film war ja eh schon lang genug. Das hätte den Film jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise bereichert oder gemindert mit oder ohne dieser Szene. Es fügt dem Ganzen nichts hinzu. Man braucht nicht noch eine dritte Partei mit den Yakuza in diesem Film. Das ist nicht nötig.
Genau. Ah. Ich fand das auch zu viel. Also das war, weiß ich nicht, ich habe deswegen auch kaum da was, also das Einzige, was mir tatsächlich von dieser Szene, von dieser Gesamtszene da im Kopf gehalten ist, ist, was du schon angesprochen hast, dass mit dem Bett, das auf einmal anfängt zu schweben und der da drunter her schießt. Das ist auch das Einzige, was mich da wirklich in Gedanken geblieben ist. Der Rest, den habe ich schon wieder komplett gelöscht. Das ist so unnötig gewesen, einfach in meinen Augen.
Das, also Mickey in diesem Film, deswegen sagte ich ja auch am Anfang, sie wird halt, also deswegen kam ich halt auf dieses Lied auch am Anfang, Sie wird halt am Anfang, in der Mitte des Filmes irgendwann mal angesprochen. Und dann sagt jemand, hey, Mickey. Und ich wirklich so am Singen, hey, Mickey, you're so fine, you blah, 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 yeah, Mickey. Yo, Mickey. Die ganze Zeit. Das kriegte ich nicht mehr aus dem Kopf, seitdem ich den Film vor 2 Monaten gesehen habe für die erste Vorbereitung und jetzt wieder. Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist dann eben auch der perfekte Einstieg für diesen Film. Weil eigentlich ist es nicht Space Godzilla gegen Godzilla, sondern es ist die fucking Mickey-Show. Und es geht mir auf die Nerven. Ja. Ich mag diese Figuren, ich habe sie noch nie besonders gemacht und dieser Film hat es für mich so ein bisschen zementiert. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Du hast ja gesagt, die kommt noch ein bisschen öfter vor. Na, Happy Birthday.
Genau, da gehe ich nämlich von aus, dass sie oder zumindest eine von den, also das ist auch mit Telekinese, Telepathie kommt auch noch was vor. Apropos, die kommt ja am Ende auch noch mal vor, wo sie dann durch die Augen von dem, ich glaube, Shinjo war das, einer von den Lieutenants von den beiden, durch die Augen von ihm sieht, damit der Yuki, der in einer Klappe festgehalten ist, einmal rettet.
Fällt aus diesem Mogera-Cockpit raus und die Klappe geht zu und der hängt dann den halben Nachmittag in dieser Klappe. Der letzte Dödel, ey.
genau.
Mit dem Fuß
eigentlich. Ja, das war dann halt tatsächlich so. Dass die das auch alles immer so wusste, dass da jetzt jemand Hilfe braucht und so, das ist Wahnsinn. Und ihre Ohrringe haben dann auch immer angefangen zu wackeln oder gerade zu werden, so aufgerichtet. Da wusste man, jetzt beginnt sie mit irgendwas.
Ich kann das total nachvollziehen, das habe ich auch schon öfter gesagt, in den Gamera-Filmen, da hat Gamera so eine telepathische Verbindung zu den Kindern. Das ist immer schon so gewesen. Das wird ab dem ersten Film, wo der Kollege da irgendwie seine Schildkröte sucht und nicht findet und er glaubt, das sei Gamera, da sagt er auch, oh, Gamera kommt. So. Und die haben halt, seit jeher hat Gamera eine besondere Verbindung zu Kindern. Das ist in dem Monster direkt mit drin. Um das natürlich auch ein bisschen besser an Kinder zu vermarkten zu können. Aber sämtliche Gamera-Filme, so brutal sie in den 90ern auch sein werden, und wir haben demnächst einen im Programm, die haben halt eine sehr relativ starke Ausrichtung auf Kinder immer schon gehabt. Das lief dann ja eben so weit, dass in den 60ern ja auch Kinder die Hauptfiguren, das waren im Grunde genommen Kinderfilme mit Monstern. Nichts anderes war das. Und da kann ich das halt leichter akzeptieren, weil das eben Teil dieser Welt ist. Und in den 90ern gehen die damit auch noch mal ein bisschen intensiver um. Und da haben halt Kinder zum Teil auch telepathische Verbindung zu den gegnerischen Monstern und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt, ein Gamera-Film oder Gamera-Filme grundsätzlich möchten auch tendenziell Märchen oder Fantasy-Filme sein. Und in dem Moment, wo ich anfange, halt pseudowissenschaftlich irgendwelche Weltraummonster zu erklären, die durch weiße und schwarze Löcher mit Kristallen verbunden sind, dann muss ich halt für das, was ich mit den Psi-Kräften erzähle, auch irgendwie eine Erklärung finden. Also das ist halt, ich kann halt, wie heißt das, you can't have your cake and eat it oder irgendwie sowas, ne? Du kannst nicht beides haben, du kannst den Kuchen nicht selber backen und auch noch essen, das geht nicht, ne? Also man muss sich für was entscheiden, du kannst nicht zweigleisig fahren in dem Sinne, und diese Psychokräfte sind nie so richtig erklärt, die hat die halt und das ist okay so, und das ist für mich so halt typisch 90er Jahre japanisches Kino und Anime, und das wird besser und dann wieder schlimmer in den 2010er Jahren, aber ich hätte es gern wieder bodenständiger, was die Godzilla-Filme angeht. Und vielleicht kommen wir da in den 90ern auch nicht mehr hin, aber wir werden sehen.
Ja, da kannst du dir das vorstellen. Ich habe das jetzt gerade noch mal kurz auf Wikipedia bei den Rezeptionen gesehen, dass der Film bei dem Publikum auch noch sehr gut ankam.
Ich glaube das auch.
Ja, das kann sein, aber da sieht man, dass ich nicht Publikum, nicht dieses Publikum bin. Ich den nämlich ehrlich gesagt als einer der schwächeren Filme von den 90ern finde.
Ich glaube, dass ich auch, wir können da gleich bei der Punktevergabe auch gerne nochmal drüber reden. Ich glaube, dass der für ein Kinopublikum in einem Kinosetting und auch inszenatorisch, dass der relativ gut funktioniert. Das ist ein sauber gemachter Tokusatsu-Film, also mit Special Effects-Film. Die Kaiju-Szenen sind super gestaltet. Vielleicht kommen wir jetzt einfach zu den Punkten. Dann lass uns das einfach so machen, dann können wir das gleich mit erklären. Fang du mal an. Ich erkläre die Punkte nochmal eben, weil könnte ja sein, dass jemand hier als erstes zuhört. Also, wir vergeben Punkte in, ich glaube, inzwischen 3 Kategorien. Die erste Kategorie ist Monsterhandlung, beziehungsweise Monsterkämpfe, Monsterdesign. Da kann alles mit reinfallen, wie die Gestaltung der Kostüme, die Kräfte der Monster und wie halt eben auch die Action zwischen den Monstern gestaltet und inszeniert ist. Dann haben wir die menschliche Handlung. Das kommt daher, weil gerade in der Showa-Ära die Filme oft so zwei komplett parallel laufende Handlungsstränge hatten, wo die menschliche Handlung aber auch nur im entfernt, also wirklich im kleinsten Detail mal irgendwann mit der Monsterhandlung zusammengefallen ist, aber auch wenn es nun wirklich sein musste. Das ist wirklich komplett getrennt voneinander passiert zum Teil. Und dann haben wir die neue für die 90er-Jahre-Staffel, die neue Kategorie Unterhaltung, Genuss, Guckempfehlung. Wie hat es mir gefallen? Würde ich das weiterempfehlen? Also einfach so eine generelle, finde ich gut, kann man mal machen oder eben auch nicht. Genau, und Daniel fängt mir mal an.
Genau, also dann gehe ich da erstmal durch. Also von den Monstern her und den Effekten her, finde ich, war der Film super. Godzilla sah tatsächlich wieder ein bisschen mehr aus wie der Godzilla von aus der 54er, 84er Geschichte, also vor 10 Jahren war es ja da schon wieder. Er sah halt wieder ja bösartiger aus, als er dann tatsächlich am Ende ist. Das Baby Godzilla war mir persönlich zu kindisch, zu babyhaft. Das sah für mich, sollte wahrscheinlich auch genau darauf hinzielen, aber für mich sah der einfach zu, ich sag mal, zu blöd aus. Das passte irgendwie nicht zu dem Godzilla. Das werden wir sehen. Im nächsten Film sieht der auch deutlich besser, deutlich wieder wie Godzilla auch aus, nur halt kleiner. Space Godzilla ist, wenn man das so absehen kann, total abgespaced. Der, genau das. Ne, also man hat halt wie Steffen schon sagte, da einfach nur ein paar Kristalle an ein Godzilla-Kostüm genommen, zwei extra Zähne an den Wangen dran gemacht. Und das ist dann Space Godzilla. Aber an sich sah auch das gar nicht schlecht aus. Also gegen das ganze Design von den Monstern sage ich gar nichts. Das ist wirklich super. Das ist wieder richtig gut gemacht. Man sieht, dass die wieder auch ins Detail gegangen sind in vielen Dingen. Die Detailverliebtheit in diesen Godzilla-Filmen hat immer noch ein sehr hohes Niveau. Mogera sieht tatsächlich sehr nach dem aus den 50er Jahren aus. Geändert wurde nur, wie wir auch schon gesagt hatten, dass der nicht mehr auf Panzerketten fährt, sondern jetzt dementsprechend auch normale Beine hat und fliegen kann. Das konnte der frühere, soweit ich weiß, nicht. Und dass er sich halt aufteilt. Das war auch früher nicht bei dem Mogera. Aber auch der sah sehr, sehr gut aus. Also teilweise hatte man echt gedacht, das wäre alles tatsächlich richtiges Eisen, richtiger Stahl, der da gemacht wurde. Ja, also an für sich und auch die Monsterkämpfe am Ende vor allem, das ist ein Effektfeuerwerk vom Feinsten. Wenn da alles rumfliegt und Godzilla und Mogera gleichzeitig auf Space Godzilla drauf bolzen mit ihren Lasern und Atomstrahl und alles. Das hat mir schon sehr gefallen. Das war echt nicht schlecht. Also dafür kann ich auf jeden Fall eine 9 von 10 geben. Mhm. Das hat mir echt gefallen. Die menschliche Handlung, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, finde ich persönlich sehr weit hergeholt. Also, wo wir schon anfangen mit dem Yuki. Du hast vor was weiß ich wie vielen Jahren, vor 5 Jahren oder 6 Jahren da meinen Kollegen in einem Gebäude getötet. Tut mir leid, aber Soldaten müssen das Risiko, dass sie sterben, nun mal in einem Einsatz mitnehmen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Rachegrund für Godzilla, für den Yuki. Diese zwei Lieutenants, die von der G-Force, am Anfang sagen sie noch, ja, wir machen das jetzt, Projekt T muss gemacht werden. Dann sehen sie, das ist gescheitert und auf einmal heißt es auch, ja, jetzt machen wir so wie Yuki, jetzt töten wir Godzilla. Also die haben gar keine richtige eigene Meinung. Die machen das nur, was andere gesagt haben. Weil der eine verliebt sich später auch in die Miki. Ja, Miki, wie gesagt, die ist einfach nur da, lässt sich entführen, wird immer nur gequält, wie auch schon Steffen sagte. Eigentlich hat sie eine sehr tragische Geschichte in diesem Film, aber die wird einfach nicht rübergebracht. Die kann nicht rübergebracht werden, weil man einfach noch diese Monster dabei hat, die eigentlich erzählt werden sollten. Ja. Und um die es hier eigentlich gehen sollte. So, also von der menschlichen Handlung her, allein schon der Teil mit den Yakuza, den wir komplett löschen können eigentlich, gehe ich davon aus, mit besten Willen noch eine 4 von 10, wenn ich noch gnädig bin dabei. Also ich fand schon eigentlich, es hat eigentlich nur 3 von 10. Eine Handlung ist da, aber die kann man eigentlich fast weglassen, weil das meiste, ja, schon wieder fast wieder vieles nebenher, neben Godzilla läuft, außer Projekt T. Das hat mit dem halt mit Godzilla zu tun. Ja, also ansehen, ja. Man kann sich den Film ansehen, man muss sich aber halt auch nur bewusst sein, dass es da manche Längen gibt, wo man dann einfach nur denkt, kommt endlich zum Punkt. Oder halt das mit diesem Yakuza-Gedöns, da wo man sich einfach nur denkt, warum kam das jetzt dazwischen? Das hätte man sein lassen können. Also für die gesamte, fürs Ansehen und so weiter, ja. Ja, einmal muss man es wenigstens gesehen haben. Vor allem, wenn man Godzilla-Fan ist, sollte man sich den angeguckt haben. Weil da auch viele Kleinigkeiten dabei sind aus vorherigen Filmen, wie wir ja schon gesagt haben. Der Yuki, der hatte da seinen einen Kollegen, der da in vorherigen Filmen gestorben ist. Dann haben wir hier noch den Dr. Gondo. Das ist wohl der Bruder von dem Soldaten damals gewesen. Das sind so kleine Anspielungen, die kommen an und für sich. Und wie gesagt, er ist halt von der technischen Seite her wirklich sehr schön gemacht. Es ist wieder sehr detailverliebt und alles. Also das ist alles wirklich ein Angucker. Oh, von allem gesehen, würde ich sagen, hat der Film bei mir eine 7 von 10. Mhm. Die meiste, er wäre auch noch weiter höher, aber dieses menschliche, der menschliche Plot dahinter, der macht bei mir viele Punkte Abzug.
Ich bin im Großen und Ganzen sehr überrascht, wie gut mir die 90er-Jahre-Filme gefallen. Ich bin also, ich glaube, die ersten paar Filme aus der Heisei-Ära habe ich, glaube ich, durch die Bank weg ohne große Einschränkungen empfohlen und habe gesagt, auf jeden Fall gucken, Effektfeuerwerk, tolle Handlung, viel Action, viel Science-Fiction und so weiter und so fort. Und das ist ja auch eine Richtung, die dieser Film einschlägt. Das ist ja genau das, was dieser Film eben auch sein möchte. Ein Science-Fiction-Film mit Kaijus. Also noch viel stärker, als das in den 60ern oder 70ern der Fall gewesen ist, wo man ja die absurdesten Plots sich ausgedacht hat mit irgendwelchen Käfern, die einen Freizeitpark bauen oder irgendwelchen Affenmonstern oder weiß der Geier was. Also das ist ja, also für die Verhältnisse ist das hier ja immer noch relativ stiefmütterlich und fast schon wirklich harmlos. Also das ist ja wirklich alles auf der Erde. Das Monster kommt aus dem All. Aber woher sollen sie sonst noch kommen? Die kommen schon aus allen Ecken gekrochen. Kommt das Monster halt hier aus dem All. Ist ja vollkommen egal. Das sollte nicht mein großes Problem sein. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass das Monster halt nicht einfach nur aussieht wie so eine Blaupause von Godzilla. Ich weiß nicht, ob du das so Fun Facts aus dem Godzilla-Universum. Bei Tsuburaya hat man ja öfter mal den Godzilla-Suit verwendet, um Monster zu verwenden. Das sind, es gibt so zwei oder drei Monster, die im Grunde genommen auf Godzilla-Suits basieren. Giras ist das beste Beispiel aus der Ultraman-Staffel, relativ am Anfang. Das ist im Grunde genommen ein altes Godzilla-Kostüm mit einem Kragen, den sie so ein bisschen rot angeschmiert haben. Und so wirkt Space Godzilla so ein bisschen, einfach wie so ein Redesign, damit es nicht auffällt, dass das mal Godzilla gewesen ist bei Ultraman. Weißt du, wirklich einfach nur so ein paar Sachen dran gebackst. Wahrscheinlich ist es einfach komplett neu gestaltet. Das ist wirklich der böse Zwilling. Ich weiß nicht, erinnerst du dich damals an der Sesamstraße, dass Samson noch einen Bruder hatte? Simson? Ja. Das ist Godzilla Simson. Also so kann man das ungefähr sagen.
Ja, stimmt. Er hatte,
glaube ich, ihm noch so ein Halstuch um und noch so eine Käppi auf.
Ja.
Das war, glaube ich, Simson. Und Simson war ein Arschloch. Entschuldigung, ich habe Simson gehasst. Ja. Gott sei Dank war er nicht so häufig dabei. Also Space Godzilla kommt halt so ein bisschen rüber wie so ein Ultraman-Monster, was ein bisschen schade ist. Diese ganze Space Godzilla-Theorie wird irgendwann auch so erzählt von wegen, ja, da haben halt die G-Cells, diese G-Zellen sich verbunden mit Kristallen und dies und das. Und das ist aber nur eine Theorie. Und da habe ich gedacht, das ist nicht euer scheiß Ernst. Du hast gerade eine halbe Stunde einen Vortrag darüber gehalten, wie Space Godzilla entstanden ist. Und das klang so, als hättest du das wirklich erforscht. Und dann erzählst du den alten, specknackigen Militärs, die da sitzen, dass das bloß eine Theorie ist und die schlucken das. Das kann doch wohl nicht euer scheiß Ernst sein. Das fand ich schade. Schön finde ich, du hattest den Bohrkopf angesprochen von Mogera. Das ist ja ein ganz, ganz klassisches Element. Also in japanischen Tokusatsu und auch Animes, da braucht die Raumschiffe immer so einen Bohrkopf. Das ist ein ganz, ganz klassisches Designelement aus Animes und Tokusatsu. Wenn du dich daran erinnerst, diese U-Boote und sowas in den diesen U-2000 und U-4000, die hatten ja auch immer diese Bohrköpfe. Ja. Und das ist eben die, oh Gott, wie ist das denn nochmal? Space Battleship Yamato, eine ganz alte Anime-Serie. Die haben auch diesen Bohrkopf da vorne dran. Also das ist die Amerikaner, sag ich schon, die Japaner, die wollen das quasi. Wenn da ein Raumschiff gegenfliegt, dann müssen die diesen Bohrkopf haben. Und das ist halt schön. Das ist ein Element, das ist halt ein Element, was in Mogera und auch in diesem Kopfelement, was dann eben durch den Boden geht, eben auch wiederkommt. Aber ich habe halt genau in dem Moment das Gefühl gehabt, das macht ihr jetzt einfach nur, um es abzuhaken. Also ihr macht dieses Element jetzt einfach nur, weil dieser Bohrkopf ja da ist und dann müsste ich das Ding einmal durch den Boden bohren. Ob das jetzt Sinn und Verstand hat, weiß man nicht. Man hätte damit auch was anderes machen können. Keine Ahnung. Ich hatte zu Mogera ja auch schon gesagt, wäre schön gewesen, wenn sie das genau andersrum gemacht hätten. Hey, wir bei Ultraman machen sie das gerne mal. Kommt Ultraman und der kommt alleine nicht dagegen an und dann müssen die Menschen mit dem Raumschiff eingreifen. Und inzwischen können sich die Raumschiffe auch verbinden und dies und das. Also das ist auch mal sehr cool. Da haben sie aus der ersten Staffel haben sie dann ein gelbes Raumschiff und dann kommt in der nächsten Staffel kommt ein rotes Raumschiff dazu. Und dann das rote Raumschiff sieht schon so aus, als könnte das irgendwas anbauen und dann kommt das gelbe Raumschiff und morpht sich da dran. So, weißt du, das ist okay. Oder das Raumschiff, das Hauptraumschiff wird zu einem großen Laserstrahl schießenden Drachen. Weißt du, das kriegen sie bei Ultraman halt auch noch ganz anders hin. Das finde ich auch ganz schön.
Ja.
Also Mogera bleibt hier wirklich. Du hast einfach einen Roboter und dieses Transformieren, was ja auch die Power Rangers oder Kombinieren, besser gesagt, dieses Combiner-Element, das kommt mir hier zu kurz, hätte ich mir besser gewünscht. Mogera selber ist cool, auch wenn er natürlich immer noch aussieht wie so ein, so ein Roboter-Maulwurf. Es ist mal was anderes als Mechagodzilla. Aber es ist halt auch wirklich nur ein Stand-in für Mechagodzilla. Die Monster-Action, die Kämpfe gefallen mir relativ gut. Ich hätte mir vielleicht bei ein, zwei Szenen gewünscht, dass sie bei Nacht spielen. Dann hätten, glaube ich, die Kristalle auch noch mal anders gewirkt. Man hätte das leuchten lassen können. Das spielt halt zu großen Teilen am helllichten Tag. Und da fehlt mir so ein bisschen die Stimmung. Das haben sie bei dem Batra-Film ganz gut hingekriegt. Diese letzte Sequenz, die habe ich auch sehr gelobt, wo Batra und Mothra und Godzilla eben kämpfen. Das ist einfach imposant. Die Stimmung ist großartig. Da geht viel in die Luft. Du hast wirklich das Gefühl, du bist mittendrin und so weiter. Hier bist du eher so ein Bystander und es sieht wirklich aus, als hätte man es fürs TV produziert. Weil so die so ein Nachtshoot verdeckt halt viele kleine Fehler, die da sind und die es halt ein bisschen unrealistisch wirken lassen. Auch wenn meiner Meinung nach in diesem Film zum ersten Mal klar wird, dass die Viecher wirklich Gewicht haben. Weil immer wenn Godzilla stampft, gibt es so ein Wumm, Wumm. Also man hat schon den Eindruck, dass der was wiegt. Aber dann stehen die sich halt in diesem Kampfsetting gegenüber und es sieht aus, als hätte jemand quadratische Ballons aufgepustet und die auf den Boden geklebt. Und das finde ich schade. Ja, alles in allem lande ich bei den Monster-Szenen und den Designs irgendwo bei einer 7. Also ich glaube, das ist relativ gut. Es ist sehr solide gemacht, überdurchschnittlich, auch für einen Godzilla-Film sehr solide und handwerklich gut gemacht. Aber es fehlt dem Ganzen so ein bisschen der Wumms. Es fehlt so ein bisschen die Dringlichkeit. Und da spielt auch mit rein, dass Space Godzilla die Motivation fehlt. Weil wenn der wirklich einen Grund hätte, sackig auf Godzilla zu sein, du kannst natürlich jetzt nicht in den inneren Monolog von so einem Kaiju gehen und zu sagen, warum erinnerst du dich an den Pokémon-Film mit Mewtwo? Und für die ganze Zeit, warum existiere ich? Warum hat man mich geschaffen? Und dies und das. Das hat ja auch genervt, das war zu viel. Aber dann weiß man wenigstens, was mit Space Godzilla los ist, wenn man den Eindruck hat, der hat einfach keinen Bock, der ist ins Leben reingeworfen worden und ihn nervt das. Dass er jetzt irgendwie morgens um 6 Uhr aufstehen muss, den Hut aufsetzt und zur Arbeit fahren muss, obwohl er das gar nicht wollte, so, weißt du? Und jetzt ist er sauer auf Godzilla, weil er sein Klon ist. Keine Ahnung. Naja, das haben wir zu wenig. Menschliche Handlung haben wir intensiv drüber gesprochen. Ging mir tatsächlich alles ein bisschen am Podex vorbei. Das war nicht so richtig meins. Es war mir auch aufgesetzt und so ein bisschen konstruiert und gekünstelt. Und ohne Miki könnte ich auch ganz gut leben. Ist aber im Verhältnis auch zu Showa-Ära-Film immer noch durchschnittlich. Deswegen eine 5. Es ist jetzt nichts, was für Godzilla-Filme untypisch ist. Es reicht mir halt nur nicht. Ne? Ich möchte das auch schon halt eben im Kontext zu den anderen Filmen bewerten. Und da ist das hier immer noch durchschnittlich und okay. Es ist halt, jede dieser Figuren hat halt eine Funktion. Und damit sind die Figuren mir halt egal. Das ist, glaube ich, so mein Problem. Die Figuren sind mir im besten Fall egal. Und ob dem einen jetzt der Bruder gestorben ist und von der anderen Frau der Meister und Herr und Meister und der andere Kollege hat vor 15 Filmen noch jemanden verloren. Das sind halt alles so verkünstelte Verbindungen, um so eine Art von Kontinuität herzustellen, die nicht da ist. Weil das sind ja auch keine Figuren, die in vorherigen Filmen in genau der gleichen Rolle aufgetaucht sind, bis auf Miki. Ja. Und das finde ich halt schade. Also dann lass es halt wie in den Gamera-Filmen so sein, dass da wirklich die Figuren immer und immer wieder auftauchen und die halt das nächste Abenteuer mit Gamera erleben und man wirklich das Gefühl hat, man verfolgt hier eben dieses dieses Figurenpaar, da kommen wir dann hin, wenn wir die Gamera-Filme besprechen. Und es ist tatsächlich einfach dieselbe Geschichte, dasselbe Universum, dieselbe Kontinuität. Und nicht wie hier immer wieder auf künstliche Art und Weise versucht wird, einen auf die eine Art eigenständigen Film zu erzählen, aber auf der anderen Art zu versuchen zu sagen, hey, das hat aber mit dem anderen Film, hat das irgendwie eine Bedeutung. Obwohl, wie du schon richtig sagtest, die Figuren immer und immer wieder komplett anders aussehen. Godzilla hat zum Teil jedes Mal einen neuen Suit. Godzilla Junior, Baby Godzilla oder Little Godzilla, das haben wir ja alles durch, glaube ich. Das erste Mal war es.
Ja, ich glaube, hier ist er wieder Godzilla Junior.
Im ersten war es Baby Godzilla. Das war der erste, der aussah wie der Godzilla-Saurus. Jetzt haben wir Little. Also, das ist der offizielle Name, auch in Fandom-Kreisen, einfach Klein Godzilla. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Ich habe mal auf Englisch geguckt. Also, wenn er bei euch.
Also, hier heißt er jetzt tatsächlich einfach Godzilla Junior. Ja, okay. So hieß er auch im Deutschen jetzt, als sie den erstmal gesehen haben.
Es ist halt, hier wird er halt Little genannt, das ist halt der Standardname, man nennt ihn halt im Allgemeinen, also diese Version vom kleinen Godzilla ist eben Little und im nächsten, die kleine Version ist Godzilla Junior, also wenn man die halt irgendwie auseinanderhalten kann, weil es ist halt jetzt dann demnächst der vierte und Manila ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und also, ja, du hast recht, der hat große, große Kulleraugen und ist super niedlich, aber er ist halt auch einfach wirklich super niedlich. Also da muss man wirklich sagen, jedes Mal, wenn der im Bild gewesen ist, dachte ich, oh, und ganz im Gegenteil zu Manila, wo ich immer dachte, nö, nicht schon wieder, mach den weg. Genau das. Also das war dann, also mit Manila habe ich einfach wirklich satt und der erfährt auch gerade schon seit einer ganzen Zeit so ein bisschen so eine kleine Renaissance. So, die Leute mögen Manila wieder ganz gerne, aber das ist auch so ein bisschen so, na, wir freuen uns mal für den Unbeliebten nach dem Motto, ja, wir versuchen ihn mal wieder so ein bisschen aufzubauen, aber von den ganzen kleinen Godzillas ist Manila wirklich mein least favorite. Und mein Liebster ist tatsächlich einfach Little. Also der ist einfach so niedlich mit seinen großen Augen. Der hat ja eben neben Minya aus Manila und Godzilla Kun ja auch eine feste Rolle in Godziban, der Puppenserie. Da ist ja Little eben auch eine der festen Figuren. Ich weiß nicht, hast du Godziban mal gesehen, diese Puppenshow?
Nee, bisher noch.
Gibt es auch mit englischen Untertiteln. Es ist sehr, sehr witzig. Also das muss man mal gesehen haben. Die haben sind gerade dabei, eine komplette Familie für Gigan einzuführen. Der hat Geschwister und Eltern. Und alle sind irgendwie heiß auf Godzilla, sondern auf Gigans Mutter. Alle finden Gigans Mutter heiß. Ich schicke denen nachher mal Fotos von Gigans Mutter. Okay. Das ist ein Phänomen. Aber die Godziban-Puppenshow für Godzilla-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das wird alles so ein bisschen sarkastisch auf die Schippe genommen und das ist wirklich sehr witzig. Gibt's mit englischen Untertiteln auf dem amerikanischen Godzilla-Kanal auf YouTube. Unbedingt mal reingucken. Guckempfehlung und Unterhaltung und so weiter und so fort. Du hast es eigentlich auch schon auf den Punkt gebracht. Als Godzilla-Film Godzilla-Fan musst du den mitnehmen. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Weil gehört halt dazu. Ich würde ihn halt aber auch eher bei den Schwächeren einschätzen. Zumindest was die bisherige 90er-Jahre-Staffel angeht, weil das ja eben diese Kontinuität ist. Das flaut jetzt seit so ein, zwei Filmen leider ein bisschen ab. Ich bin gespannt auf die nächsten. Es sind jetzt auch wieder etliche dabei, die ich noch gar nicht kenne. Da bin ich hochgespannt, wie sich das verhält. Im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, beinahe. Also, wenn ich wirklich alles runterbrechen würde und dann einfach glatt den Schnitt ausrechnen würde, wäre ich bei einer 7. Ich mag aber lieber 6 Punkte vergeben, bin ich ganz ehrlich. Also rein.
Ja, also wieder bei mir fast da im
Schnitt. Rein rechnerisch wäre ich auch bei einer 7, so wie du. Ich mag aber keine 7 Punkte vergeben, weil mir das dann doch ein bisschen zu viel ist. Es wäre immer noch eine 4, eine gute 4. Mhm. Ich mag aber eher so eine normale 4 vergeben, so eine 60% eigentlich lieber. Und 50% muss man erreichen, um zu bestehen. Das hat er definitiv gemacht, also durch alles aufgerechnet. Es ist halt ausreichend. Es reicht halt gerade so. Ne? Und das möchte ich eben in meinen Punkten noch wiedergeben.
Genau, bevor ich es noch vergesse, das hatte ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Ich hatte es aber irgendwo wieder vergessen. Wegen dem Godzilla Junior Little. Am Anfang hat er ja grüne Haut. Ja. Dann guck ihn dir noch mal an. Am Ende des Films, ich weiß nicht, ob es an der Beleuchtung liegt oder sonst was, aber der hatte auf einmal die Haut wie Godzilla, nämlich schwarz-bläulich, so die Ecke rum.
Vielleicht ist das auch so eine Anspielung, dass er wiedergeboren worden ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Es wird halt nicht erklärt. Ne?
Nee, genau. Aber ich meine nur, versucht es auch mal. Ja. Ich meine, das ist tatsächlich eine andere Hautfarbe, weil ich mir jetzt nicht an den Augen
habe. Es gibt auf, gibt auf YouTube auch noch ein paar Szenen, die im Film nicht gelandet sind. Die habe ich mir vor etlichen Wochen, als wir den Podcast das erste Mal aufnehmen wollten, auch noch angeguckt. Ich weiß aber nicht mehr im Detail, was drin ist. Guckt mal in die Shownotes, wenn ich dran denke, verlinke ich die. Ansonsten googelt mal nach Deleted Scenes für diesen Film. Da sieht man einfach noch ein bisschen mehr von Godzilla Junior. Also hätten sie die Yakuza-Szene rausgenommen und die Szenen mit Godzilla, beziehungsweise mit Little Godzilla, die mit reingenommen, da wäre ich sehr zufrieden mit gewesen. Also das hätte mir persönlich besser gefallen. Wir werden sehen, also den nächsten Godzilla Junior, den lernen wir dann ja kennen, dann beim nächsten Mal und dann werden wir da auch noch mal ein bisschen drüber reden. Also bisher ist von den kleinen Godzis auf jeden Fall der Little mein Liebster, aber der ist halt auch wirklich super, super süß. Es gibt, im Übrigen gibt es noch so eine Stop-Motion-Reihe, die muss ich auch noch mal raussuchen, die ist auch sehr niedlich, die zeige ich dir dann auch noch mal. Und zwar ist das Godzilla und Godzilla, Little Godzilla wohnen so richtig in so einer Wohnung zusammen.
Okay.
Und dann outet sich der Little Godzilla als transsexuell. Und das ist super süß gemacht. Und der hat dann, also inzwischen ist Little Godzilla eben auch so eine kleine Trans-Ikone. Und wird von ganz vielen auch immer mit so einer kleinen rosa Schleife gezeichnet. Das ist wirklich sehr süß gemacht. weil Mutter oder Vater Godzilla dann eben auch super wie soll man das sagen, bestätigend ist und das akzeptiert und das ist eine total süße Nummer. Ich suche das nochmal raus und schicke dir das. Das ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich so ein Fan von Little bin und gar nicht von den anderen.
Ja. Ach so, ja.
Genau. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einem weiteren Film aus dem Jahre 1994, nämlich mit auch einen weiteren Toro-Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Orochi the Eight-Headed Dragon. Der heißt hier anders, der heißt hier, glaube ich, Mando oder Manda oder so ähnlich. Der hat einen seltsamen Namen. Das gucke ich nochmal eben schnell nach, bevor wir uns hier verabschieden.
Ah ja, ah, da kommt sogar schon was. Madra, das achtköpfige
Ungeheuer. Das war das, Madra, genau, das war 94. Den gucken wir beim nächsten Mal, da freue ich mich besonders drauf, weil das eine Art von, also eher so Fantasy ist und gar nicht so sehr in diese Godzilla-Reihe geht. Ja, den kennst du wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich sehe jetzt gerade die ersten Bilder davon. Ich glaube, ich habe das vielleicht, also einen Film davon definitiv noch nie gesehen, aber ich glaube, Bilder habe ich davon schon mal so gesehen.
Sehr gut, ja, dann sehen wir uns das mal an.
Ja. Auf jeden Fall, da bin ich interessiert drauf.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, nee, dann freue ich mich schon mal auf den nächsten Podcast. Und sag schon mal euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis demnächst.
Bis demnächst, tschüss.
Tschüss.
Seit den 70ern oder sowas gibt. Hat er gerade was geklopft?
Ja, irgendwas will der Nachbar. Einen Moment. Du kannst schon mal eben weiterreden. Ja. Ich komme gleich wieder.
Moment. Ich warte einfach, bis Daniel wiederkommt, denn er redet doch nicht mit mir selber. Wo kommen wir denn da hin? Ich mache doch zu Hause schon die ganze Zeit.
Ich bin gleich da. Ich muss eben kurz den Zähler
ablesen. Ah, okay. Daniel liest den Zähler ab. Daniel liest den Zähler ab. Daniel liest den Zähler ab. Hoffentlich ist er nicht zu hoch. Daniel liest den Zähler ab. Daniel liest den Zähler ab. Und hinterher fällt ihm der Zähler ab. Hoffentlich ist er dann nicht zu hoch. Das kostet doch nur Geld, wenn der Zähler zu hoch ist. 15 Mark im Stundenschnitt. Ja, das ist sehr viel. La la la, das Zählerlied, das gefällt uns allen gut. Wenn ihr keine Kohle habt, dann nehmen wir euer Blut. Ja, 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 das ist das Zählerlied. Wollt ihr einen Zähler haben, dann singt doch einfach mit.